und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Sag, fragst du dich eigentlich manchmal, wie ihr alle eure Sprachen unter einen Hut bekommen könnt? Oder wünschst du dir Tipps, wie du deine Sprache am besten bei deinem Kind fördern kannst? Dann hol dir doch jetzt gleich meine 12 besten kostenlosen Tipps. Klick einfach auf den Link in den Shownotes, bestätige die Nachricht, die du anschließend entweder in deiner Inbox oder deinem Spam-Folder findest, und schon gehören meine 12 besten Tipps dir. Geschafft? Super! Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein heutiger Gast hätte schon vor Monaten zu mir kommen sollen. Heute haben wir es endlich geschafft und ich freue mich riesig, dass die Kiren Doretzbacher heute bei mir hier ist. Kiren, hallo und magst du dich selber mal kurz vorstellen? Was machst du? Wo kommst du her? So in aller Kürze mal.
Ja, ich freue mich erstmal genau, dass wir jetzt heute hier zusammengefunden sind, haben uns, ja. Genau, ich bin Kiren Doretzbacher, ich bin Eltern- und Familienberaterin. Und genau, warum ich hier bin heute, ist sozusagen, ich bin genau auch zwischen zwei Kulturen groß geworden, mit zwei Kulturen. Und ich glaube, genau, ich bin auch ein bisschen hier, dass ich gerne noch mehr, also ich bin in Deutschland groß geworden mit einem indischen Vater und habe leider die Sprache nicht mitbekommen. Und etwas von der Kultur.
Und die Haare. Wie ist es? Und die Haare, ja genau, die sind wunderschön, deine Haare. Wir kennen uns ja jetzt schon relativ lange, Wir kennen uns jetzt schon, wir gehen schon ein Stück des Weges gemeinsam. Und ich weiß vieles über deine Arbeit, ich weiß einiges über dein Leben. Ich weiß nicht mehr über deine Herkunft als das, was du jetzt gesagt hast. Und ich bin selber total gespannt, jetzt von dir zu hören, wie war denn das so, groß zu werden in Deutschland mit einem indischen Vater? Und wo war der Zeitpunkt, wo dir bewusst geworden ist, dass du, dadurch, dass du die Sprache nicht mitbekommst, dass dir da was fehlt?
Ja, genau. Also ich freue mich auch total, mal in diesem Kontext mit dir zu sprechen. Wie war das? Also genau, mein Vater war recht frisch in Deutschland hier angekommen und war eben sehr mit Ankommen beschäftigt. Mhm. Ich bin dann relativ frisch, zügig gekommen, als meine Eltern sich kennengelernt haben, als sie geheiratet haben. Und genau, mein Vater war immer eher beschäftigt, hier anzukommen. Ich bin im Schwabeländle angekommen, geboren, und wir haben im Schwabeländle, also in der Nähe von Stuttgart, in Süddeutschland gelebt. Und ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, als Inder in diese Kultur da reinzukommen. Und genau, tatsächlich war in meiner Kindheit sogar öfters meine Mutter, die dann versucht hat, die Kultur mitzunehmen. Okay. Weil es für meinen Vater teilweise ist, es ist auch so, was ich bei ihm halt auch viel mitbekommen hat. Wer bin ich eigentlich so zwischen den Ländern? Also auch jetzt inzwischen, ja. Er hat deutlich länger in Deutschland gelebt als in Indien. Er ist mehr oder weniger in beiden Ländern ein bisschen Ausländer. So, und das hat eher ihn beschäftigt. Genau, wir waren dann öfters als Familie auch da mit Auf und Abs. Da war tatsächlich, dass ich da relativ schnell in die Sprache reingekommen bin. Okay. Das war dann auch wieder weg. Aber das war tatsächlich so, dass wenn ich dann irgendwie, wir waren jeweils 5 Wochen, aber wenn ich dann da in diesem Kindertrubel war, dass das...
In Indien, du redest jetzt von Indien. Mhm.
Ganz genau. Dass das, da ich irgendwie in die Sprache reingekommen bin. Dass mir wirklich was fehlt, war, als ich so 16, 17 war, war das irgendwie ein Teil von mir. Also als ich auf die Suche mich nach mir gemacht habe. Und tatsächlich habe ich in diesem Zug auch, also ich habe auch einen deutschen Vornamen und ich bin mit dem deutschen Vornamen groß geworden. Meine Eltern und meine Freunde aus der Schulzeit haben mich alle danach genannt. Okay. Also Almut.
Okay. Also ja, das hörte ich schon mal. Ja.
Und in dem Zuge habe ich dann entschieden, so mit 16, 17, alle Leute, die mich neu kennenlernen, genau, ich war mit 17 in Kanada für einen Austausch. Mhm. Das war alle Leute, die ich dann neu kennengelernt habe, habe ich Kieran gesagt.
Ist das dein zweiter Vorname gewesen?
Das ist mein zweiter Vorname gewesen.
Okay.
Genau, und das war auch so die Zeit, wo ich gemerkt habe, es fehlt mir eigentlich was.
Okay. Ich würde jetzt gerne noch einmal die Geschichte ein bisschen aufrollen, weil du gesagt hast, dein Vater war relativ frisch nach Deutschland gekommen. Wie hat er denn dann mit dir gesprochen, wie du auf die Welt kamst?
Deutsch. Also mein...
Das heißt,
ja, der hat mit Deutsch gesprochen. Der ist da schnell rein. Ich weiß auch, zu meiner Geburt hat er dann einen Ausbildungsvertrag bekommen. Und also mein Vater hat immer Deutsch mit mir gesprochen. Nur auf Hindi geflucht oder auf Punjabi.
Ah ja, super.
Als wenn es dann emotional geworden ist. Und das kann ich auch noch. Punjabi Gudi Kali.
Das kannst du, super. Sehr spannend. Und trotzdem hast du aber bei den Aufenthalten in Indien mit der Familie dann wahrscheinlich auch Hindi gelernt.
Ich konnte es dann sprechen. Es war sofort auch wieder weg.
Okay.
So, also ich weiß nicht, wie schnell das. Also als ich das erste Mal in Indien war, war ich 6.
Okay.
Und dann 9 und dann 11.
Okay. So. Ja, mit großen Abständen dazwischen. Okay, das reicht nicht aus, um da ein Fundament zu legen.
Genau, was eben vorher nachher gar nicht gepflegt worden ist. Gleich habe mein Vater am Telefon gehört und ich erkenne auf jeden Fall Hindi. Also wenn Leute um mich herum sprechen, erkenne ich genau ein bisschen Hindi, Punjabi, also so diese nordindische. Und ich merke dann, wenn es irgendwie ins Südindische, da kriege ich dann auch gar keine Wortfetzen mehr mit.
Okay. Ich rede immer wieder mit Eltern, denen ich dann erzähle. Ich kenne so viele Erwachsene, die die Sprache nicht mitbekommen haben und denen einfach was fehlt. Du bist jetzt die Erste, die sich da zu Wort meldet, so offiziell, und sagt, hier fehlt was.
Ja, doch, da fehlt wirklich was.
Was fehlt denn alles? Wie kannst du das beschreiben?
Ja, ein Teil von mir tatsächlich. Und ich würde schon sagen, ein Teil, den ich mir mit meinem Namen sozusagen auch ein Stück reingeholt habe. Mhm. Ich weiß jetzt von dir und ich glaube auch daran, dass es mir nicht für immer fehlen muss, wenn es mir wichtig genug sozusagen ist, wann die Prioritätensetzung darauf kommt. So ein bisschen so den Glaubenssatz, den ich aus der Schule mitgebracht habe, dass Sprache nicht meine größte Stärke ist. Also so Französisch, meine Französischlehrerin mal, du bist gar nicht so dumm, wie du guckst oder sowas. Also,
okay.
Daher würde ich jetzt nicht mit dem größten Selbstbewusstsein daran gehen. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich sogar, dass, sagst du nochmal, aber ich glaube, Kinder, die zweisprachig aufwachsen, haben es mit einer dritten und vierten Sprache auch tendenziell leichter als.
Die Forschung deutet in diese Richtung, ja, aber das muss natürlich nicht für jeden Einzelnen gelten. Und gleichzeitig bist du ja nicht wirklich zweisprachig aufgewachsen.
Ja, genau. Ich meine andersrum.
Ja.
Wäre ich vielleicht zweisprachig aufgewachsen, vielleicht wäre das dann auch einfacher für mich gewesen.
Vielleicht auch nicht. Ja. Weißt du, solche Forschungsergebnisse sind im Endeffekt statistische Werte, die alle mit einrechnen, die angeschaut wurden. Und da werden auch welche mitgerechnet, bei denen es nicht notwendigerweise so ist. Es macht Sinn, dass es so ist, weil ja schon einmal verschiedene Strukturen im Gehirn angelegt sind.
Ja.
Wobei es auch eine Rolle spielen dürfte, wie nah verwandt die Sprachen jetzt miteinander sind. Also ein Kind, das jetzt mit Französisch und Italienisch aufwächst, wird sich leicht tun, Spanisch zu lernen. Das ist das eine.
Ja.
Das andere ist, wenn man Sprachen lernt, die sehr weit voneinander entfernt sind, hat man wiederum den Vorteil, dass man sehr unterschiedliche Strukturen kennenlernt und daher auch wieder eine ganz andere Flexibilität und ein ganz anderes Verständnis für Möglichkeiten im Sprachraum hat. Also es gibt auch sehr logische Erklärungen dafür, warum das so ist. Aber vielleicht war auch einfach Französisch, die Französischlehrerin nicht die richtige für dich und darum hat es nicht gepasst. Ja, heute kann man ja anders drauf blicken.
Ja, genau. Mhm. Ja, nee, aber also, was du sagst mit diesen unterschiedlichen Strukturen und dadurch eine Flexibilität, ich glaube, das habe ich schon auch mitbekommen, gerade auch eben durch eigentlich die Haltung meiner Mutter, die immer sehr, sehr bemüht war. Ich bin da in diesem relativ religiösen Schwabeländle groß geworden. Mhm. Ich weiß, es gab Situationen, dann war ich war gerne in der Kinderkirche, da wurde dann aber irgendwie erzählt, alle Nichtchristen und zum Beispiel die Hindus wären Heiden.
Okay.
Und dann waren das natürlich Gespräche zu Hause und dann habe ich da wertschätzend auseinander irgendwie so, also das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, sozusagen, dass ich gerne auch Brücken baue und auch gerne Dinge nebeneinander stehen haben kann. So, weil Deutsch, Indisch, Schwäbisch, Indisch, da müssen manche Sachen nebeneinander stehen. Die können dann nicht entweder oder so ist das und das.
Ja. Wie war denn das mit den Kulturen bei euch zu Hause? Was hat dein Papa da mitgebracht von seiner Kultur?
Wir haben hin und wieder Päckchen bekommen aus Indien und so Feste haben wir im Kleinen mitbekommen. Mhm. Was ich dann tatsächlich, was für mich nochmal, das war vielleicht mit auch ein Anfang, am Anfang meiner Pubertät mit 11 ungefähr, ist tatsächlich an Diwali, das ist das größte indische Fest, das ist ein riesen Fest, 2 Tage vorher meine Oma gestorben, relativ plötzlich. Und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt relativ frisch getrennt. Und irgendwie, wir waren gerade in der Nähe von Frankfurt im Urlaub und dann hieß es, mein Vater fährt am nächsten Tag eben nach Indien, fliegt nach Indien und wir haben irgendwie über Nacht entschieden, ob ich mitfliegen möchte. Und das war nochmal auch so eine, ja, also da habe ich Kultur ja sehr hautnah mitgekriegt. Dass einfach mein Vater, der älteste Sohn ist, der sehr traditionell auch nochmal was ist. Und das war gut. Das war nicht nur easy peasy irgendwie so, als am Anfang der Pubertät stehen da auch mit meinem Vater, der eben auch mit sich beschäftigt war, mit seiner Trauer beschäftigt war. Doch da bin ich auf jeden Fall auch nochmal so volle Pulle in die Kultur reingekommen. Genau, und ansonsten war, keine Ahnung, wir haben zum Brudertag, zum Schwestertag, zu Diwali zum Beispiel einfach Päckchen aus Indien bekommen gehabt. Und was ich noch mitbekommen habe, dass meine Eltern waren Studenten, sozusagen, als ich auf die Welt gekommen bin. Und ich habe dann 4 Jahre jüngeren Bruder. Und meine Mutter wollte dann ihr Studium abschließen. Und dann sollte die Oma aus Indien kommen und sie unterstützen. Meine Eltern hatten eine kleine Wohnung, 2 Studenten, 2 Kinder, war jetzt nicht so ganz üppig und Kulturen, meine Mutter hatte ein Zimmer und das war nicht easy freigeräumt, dass meine Großmutter eben, die dann, ich glaube, für 3 oder 4 Monate sollte sie kommen, frei haben kann. Und mein Vater hatte nicht frei, wir haben meine Oma nur vom Flughafen abgeholt. Es war um Ostern rum, aber kalte Ostern, es hatte geschneit, es war eiskalt. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie meine Oma, indische Frau mit Schlappen und ihren Anziehklamotten da gekommen ist. Und dann musste mein Vater zur Arbeit und meine Oma ist dann nach Hause und die hat meine Mutter, wie man das so deutsch macht, ein Gast kommt, möchte vielleicht erstmal Ruhe haben, hat ihr dieses Zimmer getan und meine Oma hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Die war das erste Mal in ihrem Leben alleine im Raum und hat wirklich gedacht, sie stirbt und ist auch 2 Tage später wieder zurückgeflogen. Also sie hat dann zum Fenster rausgeguckt und niemand war auf der Straße. Und sie war also als Großmutter das erste Mal in ihrem Leben alleine in einem Raum und hat dann auf die Straße geschaut und hat niemand gesehen. Und das war fertig.
Wahnsinn. Und aus den 4 Monaten wurden 2 Tage.
Genau.
Wahnsinn. Ja, wenn sie geblieben wäre, hättest du wahrscheinlich die Sprache anders mitbekommen.
Ja, das stimmt. Wie alt muss ich da gewesen sein? Mein Bruder war 1 oder 2, ich war 4 oder 5, stimmt.
Ja. Ja.
Aber so habe ich halt Kultur mitbekommen und ich glaube, meine Eltern haben das überwiegend, ist es ihnen gut gelungen, dass das halt gleichwertig sein darf. Hm. Dass ich einfach große Gegensätze kennengelernt habe, die gleichwertig nebeneinander stehen dürfen.
Ein ganz klassischer oder ein ganz klassischer Weg, Kultur in die Familie reinzubringen, ist ja sehr häufig die Küche. Wurde bei euch indisch gekocht?
Mein Papa hat gerne. Mein Papa tatsächlich, obwohl er das noch lieber macht als jetzt, inzwischen. Also früher war er dann einfach mit Job viel beschäftigt. Aber das stimmt. Und auch das hat er mir nicht weitergegeben. Das ist, ja, das wollte ich tatsächlich dann auch sehr aktiv. Aber bei meinem Vater bei der Küche war dann immer schnell, ich schieb dich weg, guck mal zu und ich durfte Tomatenschnipsel. Also Tomatenschnipsel.
Das kannst du.
Das kann, nee, da war ich dann zu stur. Das habe ich dann auch nicht gemacht.
Das verstehe ich auch.
Also wenn ich indisch kochen will und dann Tomatenschnipsel darf und dann irgendwie zugucken kurz, aber es, ja, ich ja. esse sehr gerne. Ich esse sehr gerne indisch. Und manchmal, wenn man das bei dir in den Storys sieht, du kochst ja auch immer dann. Ja. Also wir müssen uns mal treffen und du musst mit was Leckeres kochen.
Und ich bringe dir indisch kochen bei. Wenn du mir Fluchen beibringst.
Gebombt.
Das machen wir.
Ja, doch, aber also diesen Geschmack auf jeden Fall und doch auch so ein paar Sachen, Chai und so. Es ist tatsächlich, bei mir ist es ist auch so ein bisschen, also nach der Schule war ich eben selber auch ein paar Mal und da war es einfach auch präsenter in meinem Leben. Und es war auch, was heißt witzig, weißt du, aber da bin ich auch viel öfters angesprochen worden und da sah man das auch viel mehr. Und jetzt gerade einfach in meinem Mutterdasein mit drei relativ kleinen Kindern und auch im Kind und einem Mann, der nicht so super gern reisen, ist das jetzt auch gerade einfach. Keine Ahnung, ob ich in 5 Jahren dann mit den Kindern reise, die gerne reisen. Oder.
Wie war denn das in deiner Schulzeit, wenn du im Schwabenland groß geworden bist? Du schaust ja nicht aus, also auch heute schaust du ja nicht aus wie eine typische Deutsche und hast das als Kind wahrscheinlich noch weniger getan. Hast du da Erfahrungen gemacht? Oder ist dir das erspart geblieben?
Also ich habe es mitgekriegt, dass es meinem Vater nicht erspart. Also der ist auf der Arbeit und dagegen ist ihm schlecht und er hat dann auch gekündigt. Das habe ich mitbekommen. Mhm. Ich selbst habe das Typische nicht wirklich erlebt. Nichtsdestotrotz, jetzt wo auch so diese Rassismusdebatten sind. Also natürlich bin ich regelmäßig gefragt worden, woher ich komme. Natürlich werde ich. Und oft,
du sprichst aber gut Deutsch.
So doll nicht, aber woher meine Haare kommen, das ist schon so eine typische Frage irgendwie. Oder woher mein Name jetzt kommt. Und ich bin da feinfühliger geworden. Ich bin groß geworden, dass es normal ist und bin auch meistens sehr stolz. Also ich bin stolz, Halbinderin zu sein, habe das stolz erzählt. Doch es ist so, also jetzt eben, wie gesagt, in der Rassismusdebatte, wo man nochmal genauer hinguckt, was ist eigentlich Rassismus, dann habe ich das auf jeden Fall auch erfahren. Ja. Und aber auch das ist wieder, also mein Bruder, der ist noch dunkler als ich, der ist in dem Schwabeländle mehr, also der spricht zum Beispiel auch mehr Schwäbisch. Das ist vielleicht auch so mit meinem Sprachdings, also ich weiß, hier für die Norddeutschen oder Hochdeutschen spreche ich Schwäbisch, doch da unten habe ich mein Leben lang, sozusagen 18 Jahre lang erfahren, ich würde kein Schwäbisch sprechen. So, und ich lebe ja jetzt in Norddeutschland, ich lebe auch glücklich in Norddeutschland. Also mich zieht jetzt wenig ins Schwabenländle. Also ich war da nie so total verwurzelt, aber ich weiß nicht, ob das mit meinem Aussehen zu tun hat, weil mein Bruder sieht indischer aus wie ich und der ist da mehr verwurzelt wie ich.
Spannend.
Das ist, ja.
Ich versuche jetzt noch einmal anders nachzufragen. Du bist ja zu mir gekommen, um auch über diese Geschichte zu erzählen und das zu erzählen, dass du die Sprache eben nicht mitbekommen hast. Ich möchte dann noch einmal ein bisschen nachbohren, wenn ich darf.
Mach.
Also was sind konkrete Situationen, die dir einfallen oder die dir widerfahren sind in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, ich will das jetzt aber können? Wo hat es dir konkret gefehlt?
Ich weiß gar nicht, ob das auf der Können-Ebene ist. Natürlich, wenn ich in Indien reisen war, natürlich mit der Familie. Es ist aber für mich mehr in der Situation, wer bin ich eigentlich? Oder ein Teil von mir. So, also ich finde es auch tatsächlich eher auf der emotionalen Ebene.
Mhm.
ist das, glaube ich, so. Natürlich, auf den Reisen wäre das auch cool gewesen und wird manchmal vielleicht auch ganz spannend irgendwie so sein. Genau, ich weiß, ich habe einen Halbbruder. Bei dem hat es dann, genau, der hat zwei indische Eltern. Der ist in Deutschland aufgewachsen und die haben lange mit ihm nicht indisch gesprochen, aber waren dann mit ihm in Indien, als er 3 oder 4 war. Und bei dem war das nämlich Schwung, der spricht jetzt indisch. Weil das eben aber mit zwei indischen Eltern, die dann, also die wollten auch dann eher Deutsch und haben eben dann die ersten Jahre nicht, aber bei dem war das dann der Umschwung. Und da bin ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich neidisch sein soll, aber. Also, Indisch ist jetzt, weiß nicht, wenn es Spanisch oder so wäre, wäre es auch so konkret, aber es ist eher eine Gefühlssache. Und auch meinen Kindern weitergeben. Das ist jetzt.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist es jetzt in deiner Familie Thema? Du hast ja selber 3 Kinder. Ist es Thema?
Immer mal wieder. Also gerade, wir haben ein Kind, der interessiert sich über Temple Run, über irgendwelche Computerspiele, sind wir auf Temple gekommen. Und dann ist es schon irgendwie, also die kennen natürlich meine Fotoalben. Und dann, also es ist immer mal wieder so, dass Fragen kommen, jetzt waren, und dann gucken wir über die Alben und jetzt haben wir über den Golden Temple irgendwie YouTube-Videos geguckt und meine Kinder fanden es cool irgendwie, dass es dann auch Bilder gibt, wo ich davor war und wie das überhaupt ist. Ja, es ist Thema. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt, der Opa ist auch nicht so sehr präsent. Nichtsdestotrotz dieses Ding, einfach unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Hautfarben in der Familie, kriegen meine Kinder zu einem Teil auf jeden Fall mit.
Gibt es von deiner Seite aus noch Kontakt nach Indien? Gibt es da noch aktive Verbindungen?
Es gibt Facebook, da kriege ich das immer mal wieder ein bisschen mit. Meine Generation, ja, die sind also fitter in Englisch wie ich. Also da ist Hindi dann oder Punjabi nicht die Sprachhürde. Da ist es dann ja schon kulturell oder auch, dass man sich so lange nicht gesehen hat. Also das war schon immer auch sehr, sehr spannend, wenn ich dann da war. Also ich habe Cousinen und Cousins in einem ähnlichen Alter und einen Ticken jünger und wie unsere Welten doch auch unterschiedlich waren. Ich auch viel erlebt habe, wie ich auch das schon auch Vorreiter sozusagen, also die waren dann mit die ersten im Familienumfeld, die dann Love Marriages hatten und einfacher.
Ja. Ja, da sind ja die Unterschiede so krass.
Ja, immens. Oder wenn ich dann genau, herausfordernd war es immer, wenn ich in Indien war und dann auch reisen wollte, das ging tatsächlich nicht, dass ich, oder einmal war, aber es war sehr schwierig, dass ich zuerst zur Familie gehe und dann reisen. Ah. Weil da kommt man nicht, also reisen macht man nicht. Und also das macht man nicht. Ja, und auch so diese Kulturunterschiede, also das habe ich schon als Kind mitgekriegt. Zum Beispiel weiß ich, dass es Streitthema zwischen meinen Eltern war, ob ich abends noch auf der Straße spielen darf oder nicht. Wir haben halt in einem kleinen Dorf gelebt und dann war halt abends, ja, die Kinder draußen auf der Straße. Für meinen Vater, bei meinem Bruder war es dann schon einfacher, aber war das seine Tochter, muss nicht auf der Straße spielen. Dass ich das gerne wollte, das war schon ein Thema in meiner Kindheit. Oder als ich das erste Mal bei einem Kindergartenfreund übernachten wollte, haben die dann plötzlich über Themen diskutiert und sich gestritten, die ich gar nicht kannte. Und so war für mich auch zum Beispiel fremd ein bisschen die Kultur. Also wenn ich da war, dann hieß es, steig ins Auto ein, wir gehen da, wir fahren. Ich so, ah, okay, wohin? Ja, dahin. Ich so, wohin? Ja, nach Kanal. Ja, kommen wir heute Abend danach wieder zurück? Ja. Da hatten sie ein Hotel für 4 Tage gebucht. Das ist so mit dieser ganz konkreten Aussage. Also genau, das war für mich so, wo ich doch genau, als europäische Frau
groß geworden
bin, immer wieder herausfordernd.
Ja, deine Sozialisierung war ja im Prinzip komplett deutsch
eigentlich. Ja.
Ich bin mittlerweile, nachdem ich jetzt doch schon einige Zeit auch mit Familien arbeite und aktiv für dieses Thema hinausgehe, schon sehr, sehr konkret in meiner Aussage geworden, wo ich sage, Eltern von mehrsprachigen, multikulturellen Kindern haben die Verpflichtung, ihre Sprachen weiterzugeben. Das ist kein nice to have, das ist kein cherry on top, das ist kein, nur, ja, dass die Kinder später mal so viel mehr Chancen haben, sondern es ist eben so viel mehr. Und darum haben wir die Verpflichtung, die Sprachen weiterzugeben. Siehst du das genauso?
Also ich sehe die Lebensgeschichte von meinem Vater und ich kann es nachvollziehen.
Ja. Mhm.
Das ist das eine. Ich weiß nicht, ob ich es so klar formulieren würde als Verpflichtung. Mhm. Vielleicht ist es auch mit meiner Haltung, aber ich denke, es ist auf... oder sagen wir mal, es fehlt ein Stück. Mhm. Es fehlt ein Stück. Und es wäre schon noch mehr als ein schönes Geschenk gewesen, aber es fehlt ein Stück.
Ja.
So. Klar, wir Eltern sind nie perfekt und dass wir immer alles haben, ist irgendwie so, aber ja, es fehlt ein Stück. Und hätten meine Eltern, mein Vater die Kapazitäten, die Möglichkeit und auch das Wissen gehabt, dass das ja relativ einfach wäre oder auch nicht falsches Wissen, glaube ich, auch viel.
Ja, auf jeden Fall.
Es war ja auch eine Sorge und die wollten, dass ich hier gut ankomme. Und sicherlich war bei meinem Vater auch, dass er Sorge hatte, eben was er viel erfahren hat, der Ausländerfeindlichkeit. Mhm. So, also da waren, ja, ich glaube, viel falsches Wissen auch mit dabei.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin fest davon überzeugt und das bestätigt auch meine Erfahrung mit Familie um Familie um Familie, dass es im Endeffekt darum geht, zu wissen, wie es funktioniert, den Prozess zu verstehen und dann einen Weg zu finden, der für die Familie passt. Es geht ja nicht darum zu sagen, du musst jetzt das zu 100% immer machen, sondern zu sagen, okay, wir halten das in Händen, das ist ein Teil von unserer Familie, diesen Teil, den wollen wir weitergeben, damit wir ihn nicht vorenthalten und dann einen Weg zu finden, wie man das machen kann. Und das kann für jede Familie anders ausschauen. Das muss nicht heißen, dass ein Elternteil immer nur die eine Sprache sprechen muss, obwohl er doch eigentlich lieber was anderes auch reden würde, sondern es heißt, einen Weg zu finden, der dann zur Familie passt. Ja. Und davor steht die Entscheidung, das zu tun und sich einfach das notwendige Wissen und wenn gewünscht, die notwendige Unterstützung zu holen, damit es eben auch funktioniert. Es ist ein bisschen so wie mit vielen im Leben, glaube ich. Also für die Kinder ist es ja sehr leicht. Für die Eltern ist es nicht immer einfach. Das ist es im Endeffekt. Ja. Und darum bin ich da mittlerweile zu einer sehr, für manche vielleicht harten Aussage gekommen, weil ich einfach weiß, es gibt immer einen Weg, wie man es machen kann.
Ja. Ja. Und ich finde deshalb deine Arbeit auch so wichtig. Also ich glaube, in meinem Fall waren emotionale Mental-Geschichten und gleichzeitig aber eben auch falsches Wissen. Und einfach hätte er oder hätten meine beiden Eltern das Wissen gehabt. Und wie du ja immer auch wieder aufklärst, nein, Kinder, die zwei Sprachen oder mehr Sprachen lernen, sind nicht sprachverzögert. So geschehen. Also einfach dieses Wissen. Und dann kann es diese Entscheidung geben und die Wege. Und Also ich für mich betitelt es genau, weil du ja sagst, für Kinder ist ein... Es ist ein Geschenk, das ich nicht bekommen habe. Einmal Weihnachten vielleicht kein Geschenk.
Ja. Aber das Schöne ist das, und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, und mir ist es jetzt wichtig, das auch noch einmal, noch einmal zu wiederholen und zu sagen, nur weil du das damals nicht bekommen hast, heißt das nicht, dass du das dir nicht noch holen kannst. Ja. Irgendwann sind wir ja auch einfach in der Selbstverantwortung zu schauen, was machen wir daraus. Und es gibt viele, die lamentieren und sich beschweren und sagen, oh, meine bösen Eltern und die haben mir das nicht mitgegeben. Und ich muss dann sagen, ja, okay, wenn es dir so wichtig ist, dann mach es doch und hol es dir selber noch. Weil wir alle haben irgendwann auch als Teenager oder Erwachsene noch eine neue Sprache gelernt. Und können das jederzeit entscheiden, das noch zu tun, uns da was anzueignen. Ja. Und dann ist es einfach nur, wie mit allem im Leben, eine Frage der Priorität. Ist es mir jetzt wichtig genug, das zu ändern?
Ja, was ich jetzt tatsächlich auch Olga, die ja auch mal mit mir im Podcast war und ich auch reingehört habe, ich mache jetzt manchmal beim Laufen indische Musik an.
Das wollte ich dich auch noch fragen. Ja, hört ihr eigentlich oder hörst du indische Musik? Ja.
Genau, hin und wieder so ein bisschen, was mich schon als Jugendliche angemacht hat, aber bei uns im schäbischen Dorf nicht so war und wo du gemeint hast, ob ich die Sprache lerne, ich würde, glaube ich, vorher das indische Tanzen lernen.
Ah, ja,
weil cool. das, das ist auch das, wo ich sage, Sprache, genau, dass mir ein Stück vom Gefühl fehlt. Und ja, über Musik, ja, und übers Tanzen, das wäre sozusagen dieser erste Ankerpunkt, wenn ich mir mit Kindern und so in Land unter und ja, so, cool, so richtig Lust habe, auf was, in was Neues reinspringen, wäre, glaube ich, mein erster Dings. Und jetzt lebe ich in einer größeren Stadt, vielleicht gibt es das irgendwie so.
Aber vielleicht kannst du auch einfach zu Hause mal einen Bollywood-Film aufdrehen und mit deinen Kindern durchs Wohnzimmer tanzen.
Ja, das wird auch gemacht. Genau, gerade ja, die Kleine. Die Großen, denen ist es schon zu peinlich und die waren generell nicht die Sänger. Aber ja, das, genau, Bollywood mögen meine Kinder nicht. Ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ja, nichtsdestotrotz.
Wer nicht, ja.
Ach so, manche, aber stimmt. Ja, genau, das ist ja. Obwohl ja, Bollywood ja auch nicht ganz, also das ist ja auch überspitzt, das ist es jetzt nicht so.
Ja, ja, natürlich. Aber also, so, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, auch dir mit den Kindern gemeinsam quasi das ein Stück weit ja, ins Haus zu holen und Musik aufzudrehen und einmal mit den Kindern ja, zu indischer Musik zu tanzen und stimmt, gemeinsam ja, ein bisschen Hindi zu hören und vielleicht über die Musik dann auch zu lernen. Und wenn es einfach nur ist, dass man den Refrain mitsingen kann, den man dann...
Ja, das stimmt. Vielleicht samstags oft, wenn wir so durchhängen, mache ich die Musik an. Dann werde ich das nächste Mal die Alexa bitten.
Voll schön, ja, sehr cool. Kiran, wenn du jetzt Eltern, die jetzt zuhören, noch etwas mit auf den Weg geben möchtest aus deiner Sicht, aus der Sicht eines Kindes und eines Erwachsenen, der es nur zum Teil mitbekommen hat. Was wäre das?
Ja, warum das Geschenk nicht geben? Oder warum das verstecken? Warum das vorenthalten? Also mir fehlt ein Stück. Es ist, genau, ist schön und ja, gleichzeitig glaube ich, weiß ich ein bisschen von meinem Vater, dass halt auch oft viel dran hängen kann und auch mit dem Selbstbewusstsein und
ja,
so, also dass Sprache ja einfach, wie du ja auch immer sagst, mehr als Sprache ist. So, und nichtsdestotrotz kann das Kind ja auch wieder selber, also ich hätte so ein bisschen, lass mich doch selber drüber entscheiden, so wie ich damit umgehe. Deine Scham darüber sozusagen hast du jetzt auf mich übergeben, aber dadurch mir aber ein bisschen die Wahlmöglichkeit auch ja, genommen.
Ja, voll. Ja.
Ja.
Du sprichst da auch ganz was Wichtiges an, was viele Eltern, wenn sie zu mir kommen, dann überrascht. Also sie kommen zu mir und erwarten sich jetzt, dass sie in meinem Programm von mir halt jetzt so quasi das Rezept bekommen, wie sie denn jetzt die Sprache weitergeben. Ja? Und plötzlich reden wir über Identität und wir reden über Kultur und plötzlich kommen so Dinge auf wie, am Spielplatz, da traue ich mir die Sprache nicht sprechen, weil was denken die anderen? Oder dann kommen alte Geschichten hoch zum Teil, dann kommen Geschichten aus der Schulzeit hoch und was der Lehrer gesagt hat oder was die Nachbarin gemeint hat. Ja? Und das überrascht die Menschen dann immer, dass das, oder viele überrascht das dann, dass sie bei mir dann plötzlich über solche Dinge auch reden, was einfach auch wieder dieses Zeichen ist. Es ist einfach so viel mehr und es ist so behaftet von so vielen anderen Dingen und Erfahrungen, die die Eltern dann gemacht haben, die sie dann an die Kinder weitergeben und wo oft dann die Aufgabe ist, setz dich einmal damit auseinander. Schau, dass du ja, das heilen kannst und dass du das loswerden kannst, bevor du diesen nächsten Schritt gehst, das deinem Kind weiterzugeben.
Und das eben dann oft dahinter, ich weiß nicht, was mein Vater gedacht hat, es lohnt sich nicht oder macht keinen Sinn oder ist viel zu anstrengend. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt das viel zu anstrengend war, sondern viel eher das, was du beschreibst. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn man sich da auf den Weg macht oder Holpersteine hat und denkt, das ja, geht nicht im Alltag, ich kann das nicht, dass da ja, eben ganz andere Dinge versteckt sind.
Ja,
und wie wertvoll, dass sie dann absolut, da auch bei dir einen Raum haben dürfen.
Absolut, ja, das geht anders gar nicht. Weil ja auch, was ja auch wichtig ist, ist, oder in meinen Augen auch wirklich essentiell ist, dass das Ganze auch mit Leichtigkeit passiert und mit Spaß und mit Freude und dass die Kinder das auch spüren dürfen.
Ja.
Dass die Kinder da eben nicht das belastet weiterbekommen. Dass die Kinder sich nicht denken, oh, ich muss das verstecken. Ja? Ich hatte ja, schon Menschen bei mir sitzen, die gesagt haben, meine Mama hat mir verboten, in der Öffentlichkeit meine Sprache zu sprechen. Wir durften draußen auf der Straße das nicht sprechen. Natürlich hatte diese Mutter hervorragende Beweggründe. Ja. Ja, die wollte ihre Kinder schützen, weil sie genau wusste, wie böse die Menschen sein können. Und gleichzeitig, wenn wir das dann wieder an die Kinder weitergeben, dann durchbrechen wir diesen Teufelskreis ja nicht.
Ja.
Und wenn wir wollen, dass die Kinder da stark hinausgehen, und das ist ja auch etwas, was uns in der Arbeit eint, dieses die starken Kinder nach draußen schicken zu wollen, dann müssen wir eben auch bei uns schauen. Was ja. nehme ich mit? Und das gilt für die Sprache ganz genauso wie für alles andere.
Ja. Genau. Und eben, was genau mir an deiner Arbeit auch so gut gefällt und was ich eben auch merke, und deswegen auch hier ist, Sprache ist einfach mehr als diese ja. Sprache. Also dieses ganz konkret Indisch sprechen, weiß ich gar nicht, wie sehr mir das fehlt.
Ja.
Das wäre so nice to have, aber all diese Geschichten drunter, ja. die fehlen mir noch viel mehr.
Ja, ja. Ganz zum Abschluss jetzt noch, ich habe es jetzt schon angesprochen, du bist ja auch unterwegs für die Kinder und die Familien und ich habe deine Arbeit ja auch schon persönlich genießen dürfen und deine Unterstützung auch schon persönlich gehabt. Ich glaube, du hast bald auch in einigen Wochen ein neues Programm wieder am Start.
Ja.
Möchtest du da noch kurz was drüber sagen?
Ja, genau. Also ich starte am 4. Oktober mit einer kostenlos, da bin ich noch am Diskutieren, ob das wir Challenge nennen, Themenwoche, Verbindungswoche. Es wird um wackeln die Zähne, wackeln die Nerven gehen. Mhm. Genau, Kinder in unserem Alter, also nicht in unserem Alter, sondern wie wir sie haben.
Da wackeln die Zähne auch bald wieder.
Ja, also Kinder zwischen 5 und 11, genau, wir sind beide ja in der Blase sozusagen unterwegs, Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten. Und das ist häufig bekannter oder man macht das genau, in der Babyzeit, in der Autonomiephase und dann kommt irgendwie die Zeit, die Zähne wackeln, du Kackmama, du bestimmst aber nicht mehr über mich, wo wir auch das Gefühl haben, unser Miteinander kommt ins Wackeln.
Ja.
Genau, da bin ich dann und da machen wir genau 5 Tage, geht's rein, was brauchen wir für die Verbindung und da geht's eben um mich, um mein Kind und genau, auch so mein Ursprungsberuf, Ergotherapie, einfach nochmal ganz viel über die Entwicklung, was passiert da eigentlich bei unserem Kind, was ist da in Entwicklung und ja, da feiern wir eine Woche zusammen, gehen rein. Ich hatte im Juni schon eine ähnliche Challenge, es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Super, sehr, sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich habe sie jetzt im Doppelpack in dem Alter zu Hause. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, manchmal habe ich echt das Gefühl, wackelt jetzt unsere Verbindung, wackelt unsere Beziehung. Das ist wunderschön formuliert. Den Link zur Anmeldung, gibt es den schon?
Den gibt es morgen. Also.
Ach, super, perfekt. Den Link zur Anmeldung, den packen wir in die Shownotes. Dann kann sich jeder, der sich das anhört, auch gleich noch anmelden zu dieser Woche, die sicher fantastisch werden wird. Ich weiß es, ich war das letzte Mal schon dabei. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, Kiran, für deine Geschichte und dass du den Mut gehabt hast, auch dich da in der Öffentlichkeit zu zeigen, mit deiner Geschichte und mit dem, was fehlt. Vielen lieben Dank.
Danke für das schöne Gespräch.
Wie schön, dass du heute dabei warst bei den Multilingual Stories. Damit du keine Folge mehr versäumst, abonniere meinen Podcast doch gleich. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir super gern eine Bewertung oder einen Kommentar. So unterstützt du meine Arbeit und mein Podcast wird noch mehr Menschen angezeigt. Und dann können noch mehr Menschen von all den wunderbaren Geschichten und Informationen inspiriert und motiviert werden. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.